Ich grüße euch, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Einige kennen den Helmut Lubke, der ist war unser erster Ansgar-Pastor im Ruhestand, hatte eine Gemeinde in der Nähe von Frankfurt. Während meines Studiums hat er regelmäßig in Wetzlar in unserer Gemeinde gepredigt. Ein, zweimal war er auch hier, er ist jetzt inzwischen hoch in den 80ern. Und wenn er zum Predigen kam, hat er die Gemeinde jedes Mal exakt mit diesen Worten gegrüßt. Am Anfang seiner Predigt: Ich grüße euch, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Am Anfang dachte ich, wow, cool. Das ist herzlich, das ist ermutigend. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen altmodisch. Ist ja so, also so ist jemand, der im Alltag den anderen Christen mit Bruder so und so anredet. Oder jemand sagt, vergelt's Gott oder so. Das ist ja toll, aber irgendwie kommt so ein bisschen aus einem anderen Jahrhundert, denkt man. Aber ich habe nach einer Weile verstanden, das war nicht einfach nett oder kitschig oder pathetisch oder irgendwas, sondern oder irgendein Spleen, den er hatte, sondern er hat die Wahrheit Gottes über uns ausgesprochen. Er hat die Wahrheit Gottes über uns ausgesprochen. Gottes Wort, die Bibel, beantwortet die Frage: Wer bin ich? Es gibt ja viel Verwirrung um dieses Thema. Große Thema Identität. Ja, also wird ja in den Medien rauf und runter diskutiert, dass manche buchstäblich nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Und das ist nur ein Auswuchs oder ein Ausläufer von dieser Problematik, die aber viel, viel größer ist. Also vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Jahren gab es einen Bestseller mit einem bezeichneten Titel: Wer bin ich? Und wie geht's weiter? Und wenn ja, wie viele? Ja? Also die Frage nach der Identität: Wer bin ich? Und wenn wir das klären wollen, dann müssen wir wissen, wer hat denn die entscheidende Autorität, diese Frage zu beantworten? Wer sagt denn das, wer ich bin? Wer darf denn das sagen, wer ich bin? Und ich möchte sagen, sind nicht deine Eltern. Die haben vermutlich deinen Namen ausgesucht. Also, dass du Hans oder Max oder Caroline bist, das haben deine Eltern entschieden, aber nicht wer du bist. Wer du bist, das entscheidet auch nicht dein Ehepartner. Das entscheidet auch nicht dein Hausarzt oder deine Kollegen. Auch nicht deine Seelsorgerin hat das letzte Wort darüber, wer du bist. Denn der dich erdacht hat und geschaffen hat, der kennt dich besser als sie alle. Und im Psalm 139, Vers 16 betet David: Deine Augen, Gott, sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Und das heißt, wenn wir das ernst nehmen, dass Gott mich und dich besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und folgerichtig betet David in Vers 23, in Psalm 139: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Weil David verstanden hat, Gott hat hier den klareren Durchblick als wir selbst. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Da bist ja auch du selbst nicht die letzte Autorität, um zu entscheiden, wer du bist. Das ist das, was uns unsere Zeit sagt, ja? Entdecke dich selbst und erfinde dich selbst. Kannst dir jeden Morgen neu überlegen, was du heute sein willst. Nein, Gott spricht das über dir aus. Und deshalb wollen wir diese Frage, wer bin ich, angehen, nicht so sehr von uns selbst her. Also unsere Selbstwahrnehmung, unsere Selbsteinschätzung. Ich sage nicht, dass das unwichtig ist, wie wir uns selbst wahrnehmen. Übrigens auch die Fremdwahrnehmung, wie andere uns wahrnehmen, ist ja auch nicht unwichtig, wenn wir in die Psychologie einsteigen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sondern ich möchte von dem herangehen, was Gott über uns sagt. Und die Einladung, die damit verbunden ist, ist, ihm zu glauben. Es ist dann immer noch deine Entscheidung. Glaube ich ihm was er sagt, glaube ich meinen Eltern, das, was sie immer gesagt haben, oder mein Lateinlehrer, oder meine Ex-Freundin, oder wem erlaube ich das? Ich möchte euch einladen, Gott so in euer Leben sprechen zu lassen. Und ich will einen Vers über diese Predigt stellen, ein Wort aus dem Römerbrief, von dem ich vermute, dass viele von euch noch keine Predigt drüber gehört haben, nämlich Römer 1, Vers 7. Römer 1, Vers 7, da schreibt Paulus: An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom und, ich würde sagen, in Marburg. Danken dir, Herr, dass du uns kennst, dass du zu uns sprichst. Und, Herr, wir wollen jetzt offen sein, von dir zu hören, was du über uns sagst. Amen. Das Erste, was hier gesagt wird, und das gilt nicht nur für die Gemeinde in Rom, das gilt für dich. Das ist die Aussage, du bist geliebt. Du bist geliebt. Wir haben schon von dieser Wahrheit gesungen, das hat mich sehr gefreut. Und hier sagt es uns Gottes Wort, und das ist grundlegend. Und das gilt für jeden Menschen. Wie gesagt, nicht nur die Gemeinde in Rom, und das sage nicht nur ich, sondern das sagt Jesus, nämlich in Johannes 3,16 zum Beispiel, heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, alle Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und so weiter. Die meisten kennen das. Daran erkennst du diese Liebe, dass er Jesus gegeben hat, dass er selbst in Jesus gekommen ist, dass Gott sich selbst hingegeben hat. Römerbrief, wieder zurück dahin, in Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe. Wie kann man Liebe beweisen? Ja, wenn du in einer Beziehung bist und dein Partner sagt, beweis mir doch mal, dass du mich liebst, würde ich sagen, dann ist schon Holland in Not, wenn man an dem Punkt ist. Aber Gott macht es möglich. Also, er erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Du wissen willst, ob du geliebt bist, ist der Blickrichtung nicht in dein Herz, ob du das fühlst gerade, ob da ein warmes Gefühl ist oder ob jetzt gerade, wenn du gebetet hast, der Regenbogen kommt oder die Sonne rauskommt oder so schön wie das ist und ermutigend, sondern wenn du wissen willst, ob Gott dich liebt, dann schau zum Kreuz. Dann schau zu dem, der sagt, ich bin dort für dich gestorben. Darin habe ich meine Liebe für dich unter Beweis gestellt. Und da sehen wir schon, dass diese Liebe Gottes, von der wir reden, handfest ist. Real ist. Das ist nicht ein warmes Gefühl, was Gott hat. Ja, er hat schöne Gedanken über euch. Ja, ist ja nett, könnte man sagen. Aber was habe ich davon? Nein, er hat aus seiner Liebe heraus gehandelt und er handelt weiter. Und im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also da ist dann die Einladung, auch die Herausforderung, wenn wir den ersten Johannesbrief weiterlesen, dass wir diese Liebe, die wir empfangen, auch ausleben. Indem wir Gott lieben, indem wir unseren Nächsten lieben, Jesus sagt sogar, indem wir unsere Feinde lieben. Wir haben das in unserer Gemeindevision formuliert, wir wollen Gottes Liebe empfangen, da kommen wir immer wieder an den Punkt zurück, wir wollen sie leben, untereinander und wir wollen sie weitergeben, auch nach außen. Und die Quelle in diesem Auftrag ist natürlich Gott selbst. Denn der liebt nicht nur die, die ihn lieben. Jesus sagt dann ja in der Bergpredigt, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, ja, ist ja schön, aber das ist nichts Besonderes. Das machen andere auch. Manchmal schwierig genug, stellen wir fest. Aber seine Liebe geht weit darüber hinaus. Gott liebt nicht nur die, die ihn lieben, nicht nur die, die an ihn glauben, nicht nur die, die ihm gehorsam sind, liebt Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da ist er in Vorleistung. Er hat nicht gesagt, er hat seinen Sohn gesandt und die, die dann auf ihn gehört haben, die hat er dann geliebt. Das wäre irgendwie vielleicht unsere Logik. Sondern er hat geliebt und dann hat er den Sohn gesandt und hat geworben darum, dass viele diese Liebe auch annehmen. Diese Liebe Gottes für die Welt, die schließt nicht aus, dass Gott sein Urteil spricht über die Sünde. Gott ist immer noch auch ein Richter in seiner Liebe. Das wird vielleicht auch das Thema in 2 Wochen sein, wenn wir über Himmel und Hölle reden. Auch seine Gerichte können wir als Zeichen seiner Liebe sehen. Warum? Weil darin deutlich wird, dass es ihm nicht egal ist. Dass es ihm nicht egal ist, was aus uns wird. Ja, wenn jemand immer nur sagt, ach, sehr schön, was du machst, und nie irgendeine weitere Rückmeldung gibt, dann wirst du irgendwann sagen, wahrscheinlich ist egal, was ich mache. Ich habe mal eine kurze Phase in meinem Leben gehabt, wo ich Klavierunterricht hatte, mit 9, glaube ich, oder mit 10. Und das war also relativ kurzlebig, mangels Disziplin auf meiner Seite. Und ich würde sagen, auch mangels, Klarheit seitens der Klavierlehrerin, die eigentlich alles gut fand. Also sie hat irgendwo gelernt, dass man ermutigen soll. Und dann ganz egal, wenn ich nichts gelernt hatte und stinkend faul war, hab da irgendwie meine Etüde auf die Tasten gehauen, fand sie wunderbar, ganz toll. Das war jetzt hat mir nicht gerade Beine gemacht. Was, ich weiß nicht, wenn sie mir Beine gemacht hätte, vielleicht wäre ich auch noch schneller weggegangen da, aber kann ich nicht mehr sagen. Aber das ist letztlich eine Form von Gleichgültigkeit. Und Gott sagt, es ist mir nicht egal, wie du dein Leben führst. Es ist mir nicht egal, was ihr aus dieser Welt macht und wie ihr zu mir steht. Gott begegnet uns in seiner Liebe. Aber ich möchte an den Punkt zurückkommen, bevor Gott irgendwas tut, bevor wir irgendwas reden oder tun können, bevor du irgendwelche Schritte im Glauben gegangen bist, Schritte in der Heiligung gegangen bist, bevor du sündigst und nachdem du sündigst, gilt dieses eine, du bist geliebt. Gottes Liebe zu dir steht. Seine Liebe zu dir ist unverbrüchlich. Du bist kostbar in seinen Augen. Und wenn du dich nutzlos fühlst, wenn du dich wertlos fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist fehl am Platze oder im falschen Film, dann lass mich dir sagen, dass der Schöpfer des Universums die Dinge anders sieht. Dass er dich anders sieht. Und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wer in dieser Frage der Experte ist. Du bist geliebt. Jetzt gibt es aber ein zweites, was Gottes Wort über uns sagt. Das geht so ein bisschen in eine andere Richtung zunächst mal. Das ist die Aussage, du warst tot. Du warst tot. Und mir ist bewusst, was ich sage. Es gibt so Aussagen, die machen eigentlich keinen Sinn. Also die sind grammatikalisch korrekt, aber sie ergeben keinen Sinn. Ich werde geboren werden, wäre so eine Aussage. Ja, ich erinnere mich, als Jonathan noch kleiner war, hat er sich mal beschwert, dass er sich gar nicht erinnern könne an die Zeit, bevor er in Mamas Bauch war. Da konnten wir ihm jetzt nicht direkt helfen. Eine andere Aussage, die man für unsinnig halten kann zunächst mal, und die im normalen Kontext unsinnig ist, wenn jemand sagt, ich war tot. Sag, Moment mal, wenn du einmal gestorben bist, dann bleibst du tot. Tote reden nicht. Feierabend. Aber durch Jesus durchbrechen wir diese Grenzen. Jesus selbst durchbricht diese Grenzen. Er sagt, ja, du wirst geboren werden, du musst sogar von Neuem geboren werden. Das ist das, was wir eben schon gehört haben. Du gehörst nicht zu Gott, weil deine Familie irgendwie, weil da Christen sind, weil dein Vater Pastor ist oder so. Sondern wenn du von Neuem geboren wirst, du wirst geboren werden. Und er sagt auch von sich selbst, ich war tot und siehe, ich bin lebendig Und er sagt, wer an mich glaubt, an Jesus, der wird leben, wenn er auch stirbt. Die Reihenfolge, die wir kennen von unserem biologischen Leben, sind da auf den Kopf gestellt, ja. Auch wenn du stirbst, wirst du leben. Und ich glaube, viele Christen und vielleicht einige hier können ihre Stellung vor Gott nicht wertschätzen, weil sie nie verstanden haben, worum es geht, was eigentlich auf dem Spiel steht. Also, wenn es im Christentum um nicht mehr geht als ein bisschen Verbesserung der Lebensqualität, neue spirituelle Erfahrungen oder eine ethisch-moralische Steigerung, ja, was man so im Lebenshilfesektor halt bekommt, wenn wir da nur noch ein weiterer Anbieter sind für Lebenshilfe, dann kommen wir nicht weit. Das ist ja ganz schön, könnte man dann sagen. Da gibt's, der eine macht Yoga, der andere hat Jesus, der dritte raucht irgendein Zeug und allen geht's hinterher besser. Aber darum geht es nicht. Natürlich hilft Gott dir auch in deinem Leben, in deinem Alltag besser klarzukommen. Aber das ist nicht der Punkt. Die Bibel spricht auch nicht davon, dass wir irgendwie christlich angehaucht sind. Ja, kennt ihr das? So in der Schule fragte jemand, wollte mir nicht zu nahe treten, sagte, du bist doch auch irgendwie so christlich angehaucht. Oder christlich aufgewachsen oder eingeheiratet oder wie der Hesse sagt, beigefreit zu sein. Nein, es geht um was anderes. Die Bibel sagt, ihr wart Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Ihr wart Finsternis, aber nun seid ihr Licht in dem Herrn. Die Bibel sagt auch, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Aber Gott hat euch und uns mit Christus lebendig gemacht. Genauso wie Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir ein neues Leben empfangen. Nicht nur, dass wir am Ende der Zeit auferstehen werden, wenn wir, ich sag's mal so, zwischendurch gestorben sind, in der finalen Auferstehung, sondern als Gläubige hat Gott uns erweckt zu einem neuen Leben. Das ist das, was Paulus in Epheser 2 sagt. Überschrift zu diesem Punkt ist in der Vergangenheitsform formuliert, du warst tot. Das habe ich so formuliert, weil ich davon ausgehe, dass die meisten, die hier sind, diese neue Geburt erfahren haben und mit Jesus Christus leben. Und wenn du das bist, dann ist es wichtig, dass du verstehst, was war dein Zustand vorher, bevor du diese neue Geburt erfahren hast. Dein Zustand war, du warst von Gott geliebt, ja, das galt, aber davon ist nichts bei dir angekommen, denn du warst tot. So, jetzt gibt's andere möglicherweise hier, die sagen, ja, Jesus finde ich irgendwie interessant, aber weiß nicht genau, wovon du redest. Wenn Jesus nicht Herr über dein Leben ist, wenn, wie wir das ausdrücken, er nicht in deinem Herzen ist, wenn du nicht Jesus mit deinem ganzen Leben nachfolgst, das ist das, was wir als Christsein bezeichnen, dann ist die Diagnose der Bibel für dich, und ich weiß, das ist krass, du bist tot. Du bist tot. Ich will nicht unhöflich sein, ja, aber das ist die brutale Diagnose der Bibel und jede Therapie fängt mit der Diagnose an. Und damit ist nicht gemeint, dass ja alles nur in Düsternis ist. Ein Leben, auch ein Leben ohne Jesus, kann ja sehr bunt und voller Erlebnisse sein und auch voller schöner Momente. Und die Theologie hat sogar einen Namen dafür, die nennt das dann allgemeine Gnade. Also Gott lässt regnen über alle Menschen, Gerechte und Ungerechte. Alle können etwas von Gottes Güte erfahren. Aber trotzdem, aus der Perspektive des Lebens, das Christus schenkt, dessen, was er für dich hat, ist das noch gar kein Leben. Es ist eine Existenz in der Rebellion gegen Gott. Ob das eine bewusste Rebellion ist oder eine unbewusste. Ich sage, Gott ist für mich nicht relevant. Es ist ein Leben, sagt die Bibel, und wieder in 2 Wochen werden wir das vertiefen, es ist ein Leben auf einer Straße, die an kein gutes Ziel führt, die ins Verderben führt, sagt die Bibel, wenn wir ohne Jesus leben. Und es ist nicht, weil du ein schlechterer Mensch bist als andere. Es ist nicht, weil Gottes Liebe nicht für dich da wäre. Aber es ist, weil du die Ferne von ihm gewählt hast, bewusst oder unbewusst, und dich noch nicht von ihm hast finden lassen. Aber wenn du dich ihm zuwendest, dann sagt er nicht, wer bist du denn? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Sondern dann ist er nur ein Gebet weit entfernt von dir und steht mit ausgebreiteten Armen da. Es gibt diese Geschichte im Neuen Testament von dem sogenannten verlorenen Sohn, der dann zu seinem Vater nach Hause zurückkehrt. Und man würde erwarten, dass der Vater mit verschränkten Armen dasteht oder in der Küche sitzt und im Arbeitszimmer und wartet, dass der feine Herr Sohn sich die Schuhe abputzt und dann irgendwie mal vorbringt, was er denn vorzubringen hat. Aber das heißt, der Vater hielt Ausschau und er lief ihm entgegen, eine Weise, die eigentlich für einen Patriarchen in der damaligen Zeit entwürdigend war, rannte ihm entgegen und seinen stinkenden Sohn drückte er an seine Brust. So ist Gott, wenn wir zu ihm kommen wollen. Jesus sagt, und das hört ihr immer wieder von mir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er will dir neues Leben schenken. Wenn du es noch nicht empfangen hast, dann will er es dir noch schenken. Das ist ein Leben, das jetzt beginnt und in die Ewigkeit reicht. Also es geht nicht nur um ein bisschen Lebenshilfe, das war mein Punkt, sondern es geht um Leben und Tod. Und das ist manchmal sehr dramatisch, sehr klar sichtbar. Jemand aus einer lebensbedrohlichen Situation heraus zu Jesus findet und erlebt, wie Jesus ihn da rausholt. Ja, wir haben es immer wieder hier, dass Leute sagen, sie wussten entweder, jetzt ist ihr Leben vorbei und sie tun sich was an oder sie brauchen Hilfe und dann haben sie Jesus gefunden. Manchmal ist das aber längst nicht so dramatisch. Da sagt jemand, also ich bin so behütet aufgewachsen, nach meiner Bekehrung hat sich gar nicht viel geändert. Das ging eigentlich so relativ normal weiter. Ich habe halt andere Freunde gehabt, anders meine Zeit verbracht. Und auf Dauer mein Leben nach anderen Dingen ausgerichtet, so bei meinen Lebensentscheidungen. Aber es sah nicht so dramatisch aus. Aber die Bibel sagt, auf einer kosmischen Ebene hat sich alles geändert. Hat auch dieser Mensch Leben aus den Toten empfangen. Und darum sagt Paulus, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also nochmal, mir ist wichtig, dass wir das verstehen. Ohne Christus, wir sind gehemmt, sowas auszusprechen. Man will niemanden auf die Füße treten, vielleicht habe ich gerade eben jetzt auch einigen auf die Füße getreten, da muss ich durch und ihr auch. Gottesdienst ist bald vorbei. Aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ohne Christus waren wir nicht religiös ein bisschen unterbelichtet. Oder religiös unmusikalisch, wie das so gerne gesagt wird, von gebildeten Zeitgenossen. Nein, wir waren tot, wir waren verloren, wir waren in der Dunkelheit. Und deshalb bestand die Lösung dann auch nicht darin, dass wir ein bisschen anders denken oder ein paar Gebete sprechen oder uns mehr mit Religion beschäftigen, sondern dass Gott selbst eingreift und uns Leben gibt. Das war unser Stand, das war unsere Bedürftigkeit. Alleine wären wir damals nie rausgekommen. Also, wenn du zu Christus gehörst, dann bist du einer, der durch Gottes Kraft aus den Toten heraufgeholt wurde. Er hat dich aus den Toten geholt. Nur als Randbemerkung, warum haben wir dann eigentlich so viel Angst, manchmal Dinge zu verlieren, die uns kostbar sind, weil wir jetzt Jesus nachfolgen? Naja, wer weiß, vielleicht nimmt er mir dann dies oder das oder jenes weg. Wenn uns alles geschenkt ist von ihm, wenn das Leben, was er uns gegeben hat, ein unzerstörbares Leben ist, wovor können wir eigentlich noch Angst haben? Jim Elliot war ein Missionar in den 50er Jahren, einige kennen seine Geschichte. Er ist zu einem Indianerstamm in Ecuador, glaube ich, gegangen mit einer Gruppe von anderen Missionaren, hat sich jahrelang vorbereitet, um diesen Menschen zu dienen. Und bei der ersten Berührung mit diesem Volk, zu dem sie gegangen sind, das erste Mal, als sie wirklich in das Gebiet hineingegangen sind, wurden er und, ich glaube, vier seiner Kollegen ermordet, von Speeren durchbohrt. Und man fragt sich, also so ein junges Leben, er war frisch verheiratet, noch verlobt, verheiratet, jahrelange Vorbereitung, was für eine Verschwendung. Und Jim Elliot hatte in seinem Tagebuch lange vorher aufgeschrieben, einen Satz, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er sowieso nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er niemals verlieren kann. Du warst tot und Gott hat dir neues Leben geschenkt. Du bist geliebt. Und ein drittes noch, was Gott über dir sagt, über denen, die zu Jesus Christus gehören, du bist heilig. Du bist heilig. Also, was hat Gott dir durch Jesus Christus geschenkt? Jesus ist gestorben und er hat deine Sünde getragen. Und dafür, Martin Luther nannte das den fröhlichen Tausch, dafür darfst du seine Gerechtigkeit tragen. Das nennen wir Rechtfertigung auf theologisch. Und das heißt, wenn du vor dem Richterstuhl Gottes stehst, dann guckt Gott nicht auf deine Gerechtigkeit und deine Sünde und sagt, aha, mal gucken, wie hast du es denn so auf die Reihe gekriegt in deinem Leben? 7 von 10 Punkten oder 3 oder 9. Sondern er schaut auf die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus und sieht vollkommene Gerechtigkeit, 10 von 10 Punkten. Und das rechnet er dir an, so wie er Jesus am Kreuz deine Sünde angerechnet hat. Jesus hätte da nicht sterben müssen. Er hat es getan für dich. Und so kann er jetzt dir Jesu Gerechtigkeit anrechnen. Das ist eine göttliche Transaktion, wo wir unseren Kopf nicht drumherum kriegen, die wir nur dankbar annehmen können. Das heißt, ja, wenn er auf deine Gerechtigkeit schauen würde, dann habe ich eine Nachricht für dich, du wärest verloren. Du hättest keine Chance. Wir haben dann so unsere Muster, um das irgendwie abzumildern. Und sagen, naja, ich bin immer noch besser als der da. Also man findet ja immer noch jemand im Ranking, der noch langsamer ist. Ja, ich war immer froh beim Bundesjugendspielen, wenn ich eine Teilnehmerurkunde ergattern konnte. Es gab dann immer noch welche, die gar nicht erst hingegangen sind oder so. Da war ich dann noch, ich war immerhin auch ja, auf dem Platz oder so. Also man findet immer noch jemanden, der noch schlechter ist, aber das interessiert Gott nicht im Gericht, schlicht und ergreifend. Sondern du stehst vor ihm. Und wenn du nicht die Gerechtigkeit von Jesus hast, dann ist das, was du hast, immer zu wenig. Aber egal, ob du Mutter Teresa bist oder eben du oder ich oder irgendjemand anders, es ist zu wenig. Aber Gott schaut auf die Gerechtigkeit seines Sohnes und sagt, es ist genug. Das heißt, bevor du etwas tun kannst, spricht Gott dich in Christus gerecht. Das ist im Prinzip die Fortsetzung von Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So, jetzt sagen viele Christen, ja, ich bin gerecht, steht ja da, aber ich bin doch immer noch auch Sünder. Ich bin doch beides. Alter und neuer Mensch, Licht und Dunkelheit, gerecht und Sünder zugleich. Niemand Geringeres als Martin Luther hat das auf eine sehr prägnante Formel gebracht. Und jetzt sind wir wieder bei der Frage nach der Identität. Was bin ich? Was bin ich? Und diese Leute, die das sagen, haben natürlich viele Erfahrungen auf ihrer Seite. In ihrem eigenen Leben, auch in meinem Leben, auch in deinem Leben, wage ich mal zu behaupten. Umso faszinierender ist es, dass Paulus das eben nicht macht. Paulus war nicht jemand, der drumherum geredet hat, der irgendwie fromme Soße über alles gekippt hat, sondern er hat sehr klar Dinge beim Namen genannt. Aber er sagt nicht, ich bin dies und das. Er sagt, ihr seid Heilige und Geliebte Gottes. Und da, in ähnlichen Worten schreibt er das selbst den, sagen wir mal, etwas durchgeknallten Korinther. Wo wirklich alles drunter und drüber lief in dieser Gemeinde. Sagen wir, also wenn du dieser Gemeinde einen Brief schreiben dürftest, was würdest du da reinschreiben? Was sagt Paulus? Ich rühme viel von euch. Interessant. Denn die Wahrheit geht weiter, was Jesus getan hat. Christus ist nicht nur für uns, für unsere Sünde gestorben, um unsere Strafe zu tragen, sondern wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm gestorben. Unsere alte Sündennatur, das, was Paulus den alten Mensch nennt, ist mitgekreuzigt worden. Und als Jesus auferstand, da sind wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Apostel Paulus. Römer 6, Abvers 4. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in seiner Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und dann Vers 11, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus. Das ist ein dichter Text, da müsste man intensiv einsteigen. Aber ganz kurz gesagt, deine alte Sündennatur, der alte Mensch, der konnte nicht anders als zu sündigen. Im Prinzip ist das das, was Paulus sagt, man meint, wenn er sagt, ihr wart tot in euren Sünden. Du konntest ja rumlaufen, aber in Bezug zu Gott warst du tot. Du konntest nur sündigen. Selbst wenn du nette Dinge getan hast, war dein Herz fern von Gott. Das war das natürliche Element deiner alten Natur. Und diese alte Natur, die kannst du trainieren und dressieren, dass sie sich ein bisschen freundlicher benimmt, so wie du einem Hund beibringen kannst, Männchen zu machen. Aber du machst aus dem Hund keinen Mensch. War das Johannes Rau? Was hat er über seinen Hund gesagt? Als Mensch ist er unersetzlich, aber als Hund ist er eine Katastrophe oder so ähnlich. Also diese alte Sündennatur, die kannst du irgendwie trainieren, dass die nicht so unangenehm auffällt. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist das, wozu es auch das Gesetz gibt. Und wozu es auch Gesetze gibt in unserer Gesellschaft. Um das einzuhegen, dass nicht jeder einfach so drauf los sündigt, wie ihm gerade der Sinn steht. Aber Paulus sagt jetzt, diese, könnten sagen, Identität als Sünder ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Und du bist zu einem neuen Leben auferstanden mit Jesus. Wann wurde das bewirkt? Paulus sagt, vor 2000 Jahren in Jerusalem, als Jesus starb und auferstand. Wann ist das für dich erfahrbare Realität geworden? Als du neues Leben bekommen hast, in deiner Wiedergeburt. Für viele ist das in der Taufe gewesen. Wovon ist dieses neue Leben geprägt? Von der Liebe zu Gott und zu Menschen, vom Heiligen Geist, der in dir Wohnung genommen hat, von der Heiligkeit Gottes, von der Freude, vom Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Das ist dein neuer, natürlicher Lebensraum. Ich sag das nochmal, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du zu ihm gehörst. Ich sage nicht, guck in dein Leben, ob das genau allen meinen Erfahrungen entspricht. Sondern ich sage dir das, wenn du zu Jesus Christus gehörst, ist das dein neuer, natürlicher Lebensraum. Das ist das, wo du hingehörst. So, bist du dir dessen immer bewusst? Nein. Sonst würde Paulus nicht sagen, haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid und jetzt lebt. Dann wäre ja alles klar. Ist das Thema Sünde deshalb für dich erledigt? Leider auch nicht, wie du vielleicht schon bemerkt hast. Und kannst du auch merken, wenn du dir die Briefe von Paulus anguckst, sie werden wesentlich dünner, wenn das Thema mit der Sünde erledigt wäre auf diesem Wege. Er sagt, haltet euch dafür. Es ist ein Kampf. Ein Kampf des Glaubens. Nicht so sehr ein Kampf der Selbstdisziplin. Früher konnte ich nicht anders als zu sündigen. Und wenn ich einmal verherrlicht bin in der Ewigkeit bei Jesus bin, dann kann ich nicht mehr sündigen. Ja? Also da war ein Zustand, da konnte ich nur sündigen. Ich komme in einen Zustand, da kann ich überhaupt nicht mehr sündigen. Jetzt bin ich in einem Zustand, da bin ich frei von der Macht der Sünde. Und ihr Lieben, ich bin mir sehr bewusst, was ich hier sage. Und das ist nicht mal, wie gesagt, das ist nicht meine statistische Erfahrung der letzten 24 Stunden oder der letzten 12 Monate. Aber es ist Gottes Wahrheit über meinem Leben und über deinem Leben. Ich bin frei von der Macht der Sünde. Ich lebe im Geist. Ich bin Licht in dem Herrn. Das ist das, was Gottes Wort dir sagt. Ich kann dunkle Wege gehen. Ich kann fleischliche Entscheidungen treffen. Ich kann der Sünde Raum geben, die ihr gar nicht mehr zusteht. Ich kann ihr wieder die Tür aufmachen und sagen, komm rein, das war früher so schön. Dich kenne ich wenigstens. Und deshalb kommt immer wieder bei Paulus die Aufforderung, haltet euch dafür. Nehmt das an. Ihr seid Licht in dem Herrn, darum lebt nun als Kinder des Lichts. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, jetzt zieht an den neuen Menschen. Gebt dem neuen und nicht dem alten Raum. So, okay, jetzt ist das doch nicht so ein grandioser Sieg anscheinend, wie das eben klang. Ist dann diese Unterscheidung, die ich mache, nur ein intellektuelles Spielchen, kurz vor Mittag? Sicher nicht. Denn das Entscheidende, und ich komme wieder jetzt zu der Eingangsfrage, wer bin ich, wer bist du? Das Entscheidende ist, hier wird die Frage anders beantwortet, wer bist du? Bist du ein Sünder, der eben sündigt? Ja, kannst nichts anderes erwarten. Also, mal ganz einfach. Von einem Schwein erwartet man, dass es grunzt. Ja? Das ist nichts Besonderes. Das nimmt ihm auch niemand übel. Ein Hund bellt und ein Sünder sündigt. Was sonst? Aber du bist neu, wenn du in Jesus Christus bist. Du gehörst, deine natürliche Lebensäußerung ist nicht mehr das Grunzen. Du gehörst nicht mehr auf die Seite der Dunkelheit. Du bist Licht in dem Herrn. Das ist deine Identität. Und die Tragik ist immer wieder, dass wir gegen diese Identität handeln, dass wir uns ihrer nicht bewusst sind, dass wir uns unter Wert verkaufen. Ja, der Sohn, der zum Vater zurückkam, sagte, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und der Vater hat ihn wieder als Sohn eingesetzt. Manche sind als Christen in dieser Tagelöhnerposition geblieben. Ich muss jetzt noch arbeiten, damit Gott mich wieder annimmt. Hat er schon längst gemacht. Auf die Frage, wer bist du, sagst du aber nicht, ich bin ein Sünder, sondern ich bin ein Heiliger und ein Geliebter Gottes, der manches noch nicht kapiert hat, der manches noch nicht auf die Reihe kriegt. Ja, erbarm dich, Herr. Aber ich bin geliebt, ich bin heilig. Also, ein anderes Beispiel noch. Bei einem Prinzen hat man bestimmte Erwartungen, wie er sich zu verhalten hat. Ja, da gibt es einen bestimmten Kodex für königliche Hoheiten. Und da gibt es jetzt in einer Generation in England zwei Prinzen, jetzt gibt es noch einen kleinen Prinz. Diese beiden, da ist ja der eine, verhält sich meistens etwas königlicher als der andere. Und viele sind wohl froh, dass das der ältere ist. Ich komme ursprünglich aus Hannover, wie einige wissen. Und Hannover ist ja ein altes Königreich, das dann irgendwann von Preußen annektiert wurde unrechtmäßig. Und es gibt immer noch das Königshaus Hannover, das schon in seinen Glanzzeiten nicht besonders geglänzt hat. Das waren ja mal Könige von Hannover und England, die Georgs, die waren auch, naja, keine Glanzstunde in der britischen Geschichte. Und dieses Königreich hat heute einen Prinzen, der ist für alles Mögliche bekannt. Aber wie einige gut Unterrichtete, die häufiger zum Friseur gehen, wissen, nicht unbedingt für prinzliches Verhalten, wie man das definieren möchte. Also ich will jetzt nicht in die Details hinabsteigen, da gibt's Fachmagazine, die das erörtern. Aber er verletzt Menschen, er schadet sich, er schadet seiner Ehe, er schadet seiner Familie. Nur, ob uns das gefällt oder nicht, er bleibt ein Prinz. Und wenn Hannover noch eine Monarchie wäre, dann würde er irgendwann König werden. Wieder noch ein Grund mehr, dankbar zu sein für die Demokratie. Nächste Woche ist Wahl, ja. Aber versteht ihr, was ich sagen will? Du kannst dir und anderen wehtun, ja. Du kannst auch den Geist Gottes betrüben, ja. Und das ist keine leichtfertige Sache. Hört hier nicht, dass ich sage, ist ja egal. Nur, du bist ein Königskind. Du hast ein neues Leben. Du bist heilig. Du verlierst manchmal, ja. Aber du bist kein Verlierer. Du bist manchmal schwach. Aber du bist kein Schwächling. Du sündigst immer wieder, bis der Herr wiederkommt. Da ist das Neue Testament realistisch. Wenn wir sagen, wir seien ohne Sünde, heißt es im ersten Johannesbrief, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber du bist kein Sünder mehr. Gott hat dir neues Leben geschenkt. Und ich möchte es abschließend einige Worte euch sagen aus diesem Buch von Wolfram Kopfermann, Leiter der Anskerkirche, noch bis nächsten Sonntag und geistlicher Vater der Anskerkirche ein Leben lang. In seinem Buch Heiligung schreibt er: Heute geht es mehr denn je darum, dass sich Christen unbeirrt auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen. Nochmal, es geht mehr denn je darum, dass sich Christen unbeirrt auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen. Gleichgültig, ob ihre derzeitigen Erfahrungen diese Wahrheit schon bestätigen oder nicht. Wir können es lernen, dem Aufruf des Paulus in Römer 6, Vers 11 zu folgen: Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Versteht man diese Aussage von Vers 10 her, was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal, was er aber lebt, das lebt er Gott, dann bedeutet sie, betrachtet euch als Menschen, die wirklich ernst damit machen, erstens, dass sie in Christus Jesus sind. Zweitens, dass sie in ihm ihr Leben haben. Drittens, dass ihr früheres Leben für die Sünde radikal beendet wurde. Nicht, weil sie einen mutigen Entschluss in diese Richtung gefasst hätten, sondern weil ihr sündenorientiertes Leben, der alte Mensch, am Kreuz von Golgatha beendet wurde. Viertens, dass sie demnach nicht mehr zwei Leben haben, sie also nicht teils für die Sünde, teils für Gott leben, sondern dass sie nur noch ein Leben besitzen, das Christusleben, das ein Leben ausschließlich für Gott ist. Wir können es lernen, uns für die zu halten, für die Gott uns hält, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht, auch wenn wir uns dabei anfangs noch etwas unsicher fühlen. Das ist Gottes Wahrheit über dir, wenn du dich Jesus anvertraust. Du bist geliebt. Du warst tot und bist lebendig geworden. Und du bist heilig. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese unglaubliche Wahrheit, die du uns zusprichst, die wir uns so oft ungeliebt und auch gar nicht liebenswert fühlen, die wir uns oft nicht lebendig fühlen, die wir uns ganz und gar nicht heilig fühlen, dass du uns durch dein Opfer am Kreuz und durch deine Auferstehung das zusprichst, dass wir geliebt sind und in Ewigkeit leben und Heilige sind vor dir. Ich danke dir für diese Wahrheit und ich bete für mich und ich bete für meine Brüder und Schwestern und ich bete für die, die noch auf dem Weg sind zu dir, dass diese Wahrheit uns packt und durchdringt. Und dass wir nicht sagen, das war jetzt irgendwie ein kompliziertes Stückchen Theologie, das hat das mit meinem Leben zu tun, sondern dass wir verstehen, dass das, was du über uns aussprichst, größer ist als das, was irgendeine andere Stimme über uns aussprechen kann. Und dass alle Lügen keine Macht mehr haben, die Menschen über uns ausgesprochen haben, die wir geglaubt haben. Und dass selbst die alten Wahrheiten, die früher zutrafen, als wir ohne dich waren, keine Macht mehr haben, weil wir wirklich neu geworden sind durch dich. Und ich bete, dass diese Wahrheit uns durchdringt und dass sie unser Leben verändert. Und dass wir in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Fühlen immer mehr zu dem werden, was wir in dir schon sind. Das kommt nicht aus unserer Selbstdisziplin, aus unserer Anstrengung, sondern daran, dass wir immer tiefer in dir verwurzelt sind, in deiner Nähe sind, an dir, dem Weinstock sind, Leben von dir empfangen. Dein Wort sagt, nichts kann uns trennen von deiner Liebe, und so oft wenden wir uns ab und gehen andere Wege, suchen andere Quellen, und wir bitten, Herr, vergib uns, erbarme du dich über uns und schenk uns eine neue Offenbarung deiner Liebe, deines Lebens, deiner Heiligkeit, die du uns schenkst. Halleluja. Amen.